Wusstest du, dass wir in Deutschland circa 1200 Intensivstationen haben? Ich finde es eigentlich eine echt krasse Zahl, wenn man sich mal überlegt, dass ja eine Intensivstation aus mehreren Betten besteht. Also es ist ja nicht eine Station mit einem Bett und deshalb haben wir ungefähr 28.000 Intensivbetten. Finde ich ziemlich krasse Zahlen und ja, wir sind heute hier beim Intensivpflege Insider.
Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
So habe ich mir überlegt, dass wir die Folge so ein bisschen aufbauen und ich euch mal so ein bisschen Einblicke in die Intensivpflege und natürlich auch so ein bisschen beschreibe, was eine Intensivstation eigentlich ist. Natürlich rede ich immer viel darüber und man sieht natürlich auch viel Content, aber ich finde es trotzdem spannend, nochmal einfach darüber zu sprechen, was da eigentlich abgeht und was für ein Druck da auch herrscht, weil ich ja immer wieder sage, wir haben viel Verantwortung und ne, Fehler sind irgendwie nicht so toll, aber was bedeutet das eigentlich am Ende des Tages? Also wir haben die Zahlen gehört, nochmal, damit ihr es wirklich habt, also 1200 Intensivstationen, 28.000 Betten, wir haben 20.000 Beatmungsplätze, also bedeutet von diesen ganzen Betten können wir nicht alle mit Beatmungsgeräten ausstatten. Ich würde jetzt auch sagen, wir haben auch gar nicht genug Personal, um die Beatmungsgeräte, sage ich mal, zu betreuen. Erinnert euch an die Corona-Pandemie, da waren wir sehr systemrelevant und es lag daran, dass wir zwar genug Mediziner und Betten hatten, aber nicht genügend Pflegepersonal, was Beatmete behandeln kann. Kleiner Fun-Fact, haben viele schon wieder vergessen. Und was ich auch krass finde, von diesen 28.000 Betten sind im Schnitt, das kann man nicht 100%, nicht 100% glauben, weil nicht alle die Zahlen rausgeben, aber von diesen 28.000 Betten sind im Schnitt so 21.000 belegt. Ich sag mal so plus, minus 1.000, 2.000, weil nicht alle machen mehr die Meldungen regelmäßig und nicht alle Zahlen können aus jedem einzelnen Krankenhaus rausgezogen werden. Aber so ganz grob sind das die Zahlen, die man aus dem Divi-Register sozusagen ziehen kann und die immer wieder auch mal aufploppen. Finde ich super, super spannend. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wer liegt denn eigentlich auf der Intensivstation? Also, oder warum kommt man eigentlich auf die Intensivstation? In der Regel nicht, weil es einem gut geht. Ne? Es ist meistens so, dass man eine große OP hat und dann standardmäßig noch überwacht werden muss. Ich sag mal, das ist der beste Fall, in Anführungszeichen, um auf die Intensivstation zu kommen, weil das einfach nur eine Routineüberwachung ist. Wir haben aber schwere Verkehrsunfälle, die auch Polytrauma genannt werden. Bedeutet, wenn mehrere Organe betroffen sind, das sind dann wirklich schon sehr, sehr schwere Verletzungen. Wir haben Komplikationen bei oder nach Operationen. Wir haben schwere systemische Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Herz-Kreislauf-Stillstand, Schlaganfall etc. Oder Hirnblutungen, die dann natürlich auch betreut werden auf der Intensivstation. Und dann gibt es natürlich auch viele toxikologische Fälle, also zum Beispiel Überdosierungen von Medikamenten, entweder bewusst oder unbewusst oder halt auch vielleicht das Einatmen von Chemikalien. Bestimmt schon mal mitbekommen, wenn irgendwie Leute wieder auf die tolle Idee kommen, in ihrer Hütte einen Holzkohlegrill anzumachen, dann haben wir eine schöne CO2-Narkose irgendwann und beziehungsweise CO-Narkose und dann müssen die auf die Intensivstation kommen und beatmet werden im schlimmsten Fall, um sozusagen wieder den Sauerstoff in die Lunge zu bekommen. Also das sind so alles Fälle, die wir da sozusagen finden. Wie kann man jetzt eigentlich auf der Intensivstation arbeiten? Wäre ja die nächste Frage. Ich habe ganz normal die dreijährige Ausbildung gemacht, bin dann ja direkt auf die Intensivstation gegangen. Bedeutet, man muss erstmal das dreijährige Examen abschließen. Damit darf man rein tendenziell erstmal auf einer Intensivstation arbeiten. Aber, und da muss ich sagen, ein großes Aber, das bedeutet nicht, dass man sofort super fit und kompetent ist, um auf der Intensivstation zu arbeiten. Wir reden jetzt hier wirklich von einer langen und auch guten Einarbeitung. Das finde ich super essentiell. Also nicht irgendwie 3 Wochen Crashkurs und du kannst auf der Intensivstation arbeiten. Wir reden hier im besten Fall von mehreren Monaten. Und wenn wir wirklich vorbildliche Kliniken und Stationen haben, dann ist das ein Prozess, der, sag ich mal, mindestens 3 Monate bis vielleicht sogar 6 Monate geht. Manchmal sogar mit einem Einjahreskonzept, also dieses Onboarding, Einarbeitung und Theorie-Praxistransfers. Also ihr merkt schon, da hängt wirklich viel dran. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, eine 2-jährige Fachweiterbildung zu machen, die ich immer und jederzeit empfehlen würde. Ich habe ja hier auch mal eine Folge gemacht, wo ich ganz klar gesagt habe, ich bin unglaublich stolz auf mein Fachexamen. Also das war für mich das absolute Highlight. Und ganz viele von euch haben darunter auch geschrieben, unter dieses Reel, was wir dann gepostet haben, dass ihr auch mega stolz darauf seid, dass es ein ganz besonderer Moment ist und dass man da auch wirklich nochmal ganz spezifische Kompetenzen aufbaut. Bedeutet, in meinen Augen sollte eine Fachweiterbildung Pflicht sein. Sage ich jetzt ganz ehrlich. Könnt ihr jetzt vielleicht auch anders sehen, aber ich glaube, dass das für so spezifische Bereiche in der Pflege wirklich essentiell ist, dass wir uns damit Fachweiterbildung weiter spezialisieren, um A, sicherer zu werden, B, eine bessere Qualität zu haben und C, auch einfach dann besser bezahlt zu werden. So sollte es eigentlich sein und so macht es das Handwerk zum Beispiel ja natürlich auch vor. Also es heißt, dreijähriges Examen, dann kann ich da arbeiten, Fachweiterbildung ist drin. Welche Voraussetzungen gibt es für die Fachweiterbildung? Unterschiedlich in Deutschland geregelt. Es ist so in NRW, dass man 6 Monate Praxiserfahrung haben sollte, bevor man in die Fachweiterbildung geht. Ich habe damals noch 2 Jahre auf einer Warteliste gestanden. Ich musste mich sozusagen 2 Jahre beweisen. Ehrlicherweise kann man jetzt sagen, boah, das ist schon sehr hierarchisch und auch vielleicht ein bisschen altbacken, aber mir hat das wirklich gut getan, 2 Jahre anzukommen, 2 Jahre sozusagen erstmal auch ein bisschen Erfahrung aufzubauen, Wissen zu entwickeln, sicherer zu werden in meinem Umfeld. Und dann war es perfekt, in die Fachweiterbildung zu gehen, weil dort rotiert man wieder in andere Intensivbereiche und lernt diese halt auch alle kennen und muss da auf einmal eigenverantwortlich in anderen Teams arbeiten. Dafür braucht man schon ein bisschen auch Kenntnisse und Vorerfahrung. Deswegen fand ich diese 2 Jahre eigentlich, fand ich gut. Aber wie gesagt, ist nicht gesetzlich geregelt. Weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr auch 2 Jahre warten müsst. Oder ich höre manchmal schon, dass Leute direkt nach der Ausbildung, also praktisch starten auf der Intensivstation und sind sofort in der Fachweiterbildung. Ehrliche Meinung, finde ich schwierig, aber können wir sicherlich auch groß drüber diskutieren. Also man rotiert dann in der Fachweiterbildung, habe ich gerade gesagt, und bedeutet, es gibt nicht nur eine Intensivstation, das ist vielleicht ja auch für Leute interessant, es gibt nicht nur die Intensivstation, sondern meistens sind Intensivstationen auch noch fachspezifisch sozusagen aufgegliedert. Hier müssen wir natürlich auch sagen, es hängt davon ab, ob wir ein universitäres Klinikum haben, einen Maximalversorger oder ich sag mal einen kleinen Basisversorger, weil da kann es natürlich sein, kleines Krankenhaus, da gibt es vielleicht eine interdisziplinäre Intensivstation. Interdisziplinär bedeutet, mehrere Fachrichtungen arbeiten gemeinsam. Also man hat dort unterschiedliche Krankheitsbilder liegen, deckt da alles so ein bisschen ab. Und in großen Kliniken wird es dann tatsächlich geteilt. Wir haben anästhesiologisch-operative, die dann halt mit, ich sag mal, Viszeralchirurgie, abdominelle Chirurgie, die Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie und ne, also die sich dann nochmal in diesen kleinen Feldern aufteilt oder alle chirurgischen Felder in eins nimmt. Und dann hat man internistische Intensivstationen, die vielleicht auch groß sind und alles abdecken oder spezifisch für Kardiologie, spezifisch für Hämato-Onkologie, Pneumologie und was weiß ich, also sich auch nochmal aufteilen. Dann haben wir die neurologischen Intensivstationen, neurochirurgische Intensivstationen und was ganz klassisch ist, ist herz-thorax-chirurgische Intensivstationen. Also das sind so diese riesengroßen Herzoperationen, die man so kennt, die Bypass-Operationen, wo zum Beispiel das Herz sozusagen für den Moment der Operation stillgelegt wird und der Patient an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird. Das sind so, glaube ich, auch immer wieder so Operationen, die natürlich auch medial groß dargestellt werden, die man sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen hat. Und die haben meistens ihre eigene Intensivstation für sich, weil das schon auch wirklich sehr, wirklich herausfordernde Patienten sind, die sehr, sehr viel Betreuung, sehr viel technische Unterstützung auch brauchen. Und da macht es auch Sinn, dass sich all diese Bereiche, sage ich mal, so ein bisschen aufteilen. Also auch hier sieht man wieder, nur wenn man auf der Intensivstation arbeitet, heißt es nicht, dass man alle Intensivstationen kennt, dass man alle Fachbereiche bedienen kann. Ich zum Beispiel habe super viele Jahre auf einer internistischen Intensivstation gearbeitet, die eher so den Schwerpunkt Hämato-Onkologie hatte, natürlich auch so ein bisschen ARDS, also Lungenversagen. Aber da war so natürlich meine Expertise. Und wenn dann zum Beispiel aus dem Bekanntenkreis Leute gefragt haben, hey, irgendwie mein Onkel oder Opa oder ähnliches liegt gerade auf einer neurologischen Intensivstation, kannst du mir irgendwie da alle Krankheitsbilder erklären? Ja, dann kann ich das vielleicht Stück weit, aber nicht alles, weil es nicht so mein Fachbereich war. Ne? Also auch da muss man ein bisschen schauen, dass das sehr differenziert ist. Also eine Intensivstation ist, sage ich mal, sehr komplex aufgebaut und sehr breit. Und die Herausforderungen dort sind natürlich sehr hoch. Ich habe gerade gesagt, das sind alles kritisch erkrankte Patientinnen und Patienten. Es geht immer um Leben und Tod. Also Intensivstation ist nie irgendwie eine spaßige Angelegenheit für alle Beteiligten. Es geht hier wirklich immer um kritische Vitalparameter. Es geht um eine engmaschige Überwachung und teilweise auch um hochkomplexe Therapien. Und da in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns halt immer. Ich muss euch nicht sagen, dass wir einen Fachkräftemangel haben, in fast allen Bereichen mittlerweile, aber natürlich in der Pflege auch sehr, sehr hoch. Und es ist immer so lustig, wenn man Zahlen sucht, ne, wie viele Intensivpflegekräfte fehlen, denn dann sieht man hier irgendwie so, ja, circa 28.000 Vollzeitkräfte. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist eine dunkle Ziffer, weil man muss ja immer ausgehen, von was für einer Bemessung sprechen wir denn? Reden wir hier von einer 1:3 Betreuung, einer 1:2 Betreuung oder im Optimalfall bei sehr komplexen Bildern von einer 1:1 Betreuung? Und das ist dann natürlich ein Unterschied. Und da, wenn man in andere Erfassungen reingeht, dann ist es so, dass wir teilweise sogar von bis zu 100.000 fehlenden Fachkräften reden. Also das schwankt sehr und zeigt ja, wir haben einen Bedarf, wir haben einen Mangel. Und gerade in so Bereichen, wo die Verantwortung sehr, sehr groß ist und der Druck sehr hoch. Und was passiert, wenn wir, ich sag mal, unterbesetzt oder ja nicht ganz so optimal besetzt arbeiten? Es kommt zu Fehlern, es kommt zu Überlastung, es kommt zu Stress, es kommt ja zu Übermüdung, viele Schichten, der Kopf ist nicht ganz klar, nicht ganz frei. Und Fehler können bei uns in dem Bereich, in dem wir arbeiten, tatsächlich in der Situation, wo der Fehler auftritt, können Menschenleben kosten. Und das kann ich nie genug sagen. Wenn ich als Intensivpfleger einen Fehler mache, kann es bedeuten, dass mein Patient verstirbt. Und das, also ich finde das wirklich krass, wenn man sich das manchmal überlegt, was für eine Verantwortung das bedeutet. Also ich muss doch kognitiv immer auf Höhe sein. Ich muss eigentlich jeden Schritt, auch egal wie routiniert er ist, ich muss jeden Schritt 2 oder 3 Mal manchmal überdenken und muss mich wirklich absichern, ist das, was ich jetzt gerade mache, das Richtige? Habe ich das Medikament gerade richtig aufgezogen? Also ist die, ist das Mischverhältnis richtig? Ist die Laufrate richtig? Habe ich, keine Ahnung, manchmal irgendwie den, also ihr müsst mal überlegen, es gibt so ein ZVK, zentralen Venenkatheter. Und der hat meistens so drei Zugänge liegen. Und da sind so 3 Wege hin, die kann man auf- und zudrehen. Und alleine wenn ein so ein 3-Wege-Hahn aus Versehen zu ist, weil man vielleicht den Patient gerade von links nach rechts positioniert hat, weil man mobilisiert hat oder ähnliches, und dann läuft auf einmal ein Katecholamin, also ein kreislaufunterstützendes Medikament, läuft von jetzt auf gleich nicht mehr ein, kann es sein, dass der Patient innerhalb von wenigen Minuten einfach keinen Blutdruck mehr hat und einen Kreislaufstillstand bekommt. Und dann muss er reanimiert werden. Bedeutet, also so kleine Fehler können halt wirklich große Auswirkungen haben. Und ja, natürlich, wenn wir unter Druck sind, schlecht besetzt, viel Stress, passieren solche Fehler häufiger. Ich habe auch schon mal eine ganze Folge darüber gemacht, wo ich über Fehlermanagement gesprochen habe, weil ich bin davon überzeugt, wir brauchen keine Blame-Culture und wir dürfen nicht sagen, oh, du bist so blöd und du hast viele Fehler gemacht, sondern wir müssen schauen, wie können wir die Bedingungen so verbessern, um Fehler zu vermeiden. Also wie können wir ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen mit, ich sag mal, genügend Pausenzeiten, damit auch die Kolleginnen und Kollegen gut arbeiten können. Das ist doch eher der Ansatz, zu sagen, hey, ein Fehler ist passiert, wieso und was können wir dafür sozusagen tun, damit diese Fehler nicht mehr passieren. Das sollte der Ansatz sein. Also ihr merkt, ich rede mich ein bisschen in Rage, weil ich es manchmal schade finde, dass das immer so unterschätzt wird, was für eine Verantwortung wirklich das Pflegepersonal auch hat. Also wir machen wirklich einen Unterschied für die Patientinnen und Patienten, aber können halt natürlich auch, wenn wir überlastet, übermüdet sind, auch einen Negativunterschied machen, wenn wir Fehler machen. Und das sollten wir in meinen Augen vermeiden. Gehen wir noch mal kurz zu den Aufgaben. Finde ich noch mal ganz wichtig, weil ich jetzt sehr viel über die Struktur geredet habe. Aber wir sind natürlich für die Überwachung der ganzen Vitalparameter da. Also Monitoreinheiten, wir gucken, dass die Medikamente vernünftig laufen, wir positionieren unsere Patienten in unterschiedlichen Positionen, also es kann ein aufrechter Sitz im Bett sein, um die Lunge besser zu belüften, es könnte eine Links-Rechts-Positionierung sein, um den Rücken zu entlasten, es könnte sein, dass wir eine Mobilisation auch mit Beatmung machen, also selbst wenn ein künstlicher Beatmungsweg, sage ich mal, da ist, wenn ein Tubus, also ein Beatmungsschlauch liegt, können Patientinnen und Patienten mobilisiert werden, wir können mit ihnen aufstehen, auch auf der Intensivstation. Also all das sind Aufgaben. Wir versuchen sie vom Beatmungsgerät wieder zu entwöhnen, also wieder in die eigene Spontanatmung überzuleiten. Wir überwachen Laborparameter und. Also all das sind unsere Aufgaben. Und was für mich auch mal viel unterschätzt wird, ist das Begleiten, die emotionale Begleitung von Patientinnen und Patienten und auch von den Angehörigen, weil wir auch ganz oft natürlich den letzten Weg sozusagen begleiten. Nicht alle Menschen, die, sag ich mal, auf der Intensivstation liegen, können wieder verlegt werden und in ein normales Leben zurückkehren. Manchmal sind sie für immer pflegebedürftig, in einem auch vielleicht, kognitiv schlechten Zustand. Auch das muss man begleiten. Und ganz häufig sterben auch Leute bei uns. Und auch diese Begleitung machen wir mit dem Patienten zusammen, aber auch mit den Angehörigen. Und das ist etwas, was auch sehr, sehr viel Resilienz und auch Kompetenzen sozusagen verlangt. Und das ist halt nicht zu unterschätzen, muss man ganz ehrlich sagen. Also, da halten wir nochmal fest. Eine Intensivstation, ultrakomplexer Bereich. Wir haben gar nicht so viele Intensivbetten in Deutschland, wie man jetzt denken würde. Ich finde, so knapp 28.000 ist eigentlich bei über 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eigentlich gar nicht so viel, wenn man mal überlegt. Aber dennoch sind nicht alle Betten belegt, was ich auch irgendwie ganz gut finde, weil wir auch Patienten nicht zu häufig auf die Intensivstation nehmen sollten. Das ist so ein Thema Übertherapie, ne? Und Menschen dürfen vielleicht auch, sage ich mal, sterben, wenn sie es wollen und wenn sie nicht behandelt werden möchten auf einer Intensivstation. Aber trotzdem gibt es super viele Intensivbereiche und ja, Fehler auf der Intensivstation können passieren. Wir haben viel Verantwortung, viel Druck. Es herrscht wirklich teilweise in vielen Bereichen eine hohe Überlastung und da müssen wir halt einfach gegensteuern. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Intensivbereich wirklich ein absolut toller Bereich ist. Also, dass wir dort auch sehr, sehr viel Impact haben, also auch direkt mit unseren Handlungen. Aber wir müssen definitiv dort auch die Arbeitsbedingungen verbessern, denn die neueste Umfrage hat gezeigt, dass fast jede zweite Fachkraft auf einer Intensivstation übers Aufhören nachdenkt. Das sollte uns zu bedenken geben und deshalb brauchen wir unbedingt bessere Strukturen, müssen dranbleiben, müssen über das reden, was wir machen, was wir leisten, müssen aber auch darüber sprechen, was wir brauchen, damit unsere Arbeit besser werden kann. Und dann müssen wir uns halt ja aktiv dafür einbringen, dass genau diese Dinge auch umgesetzt werden. Ja, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert über die Intensivstation. Falls ihr sagt, ey, so, das war cool, aber vielleicht kannst du noch mal intensiver über ein paar Dinge sprechen, gib mir gerne ein Feedback, schreib es in die Kommentare und dann mache ich gerne nochmal eine zweite Folge dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Ciao, ciao.
Pflegestark, der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK. Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Vanessa Kolozicic. Kamera Fabian Buller. Ton Ferdinand Hauschild und Jan Schemann. Redaktion Vanessa Kolozicic.